glaube, der kommt auch, aber ich glaube, der Verkehr ist so weit.
Es ist jetzt der Weihnachtsverkehr, ist
wirklich, ja.
Ist heftig, ja, stimmt. Ja, also wir beschäftigen uns mit einem riesigen Thema. Das große Thema ist Schöpfungsgeschichte, aber wir sind jetzt auf einem sehr speziellen Punkt, wo wir betrachten, also wie soll ich sagen, den Menschen zwischen dem Höheren, was über uns ist, und den Widersacherkräften oder den entgegenwirkenden Kräften, die darunter sind, wenn man so will. Also Steiner hat einmal über das Erdinnere oder so gesprochen, aber natürlich nicht in geologischer Form, sondern was an dunklen Kräften drin ist. Man kann auch sagen, bei uns, das eine sind die überbewussten Kräfte, das andere sind die unterbewussten Kräfte, die uns bestimmen. Und irgendwo da in der Mitte stehen wir mit unserem Ich-Bewusstsein einmal, mit unserem Normalen, und versuchen da ein freier Mensch zu sein, der aus sich heraus, ja, moralische Intuition zum Beispiel hat. Also das, wenn wir den Ausschnitt gerade gehört haben, das passt also eigentlich sehr gut. Das heißt, der nicht mehr bloß, sagen wir, Marionette von oben ist, der aber auch nicht komplett sich verführen lässt von unten, sondern der aus Freiheit schöpft und diese Kräfte unten auch verwandeln kann, beziehungsweise sie auch im richtigen Sinn gebrauchen lernt, sagen wir mal so, weil wenn man das als finstere Kräfte bezeichnet, ist das immer relativ, weil wir sie absolut brauchen. Wir könnten nicht existieren ohne die dunkle Seite. Und wir haben so ein bisschen das Wagnis unternommen, besonders auch in diese finstere Seite hineinzuleuchten. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass bei den Anthroposophen viel lieber die obere Seite betrachtet wird, halt die hellen Hierarchien oben, aber wir sind heute sehr stark konfrontiert auch mit den dunklen Kräften. Und das heißt, es ist wichtiger, Bewusstsein zu kriegen, wie können wir sie verwandeln, wie können wir sie aber auch richtig einsetzen und wozu brauchen wir sie überhaupt. Das war also so der Grund. Tenor ist natürlich ein mordskompliziertes Thema in Wahrheit, weil, und ein schwer zugängliches ist. Der Steiner selber hat gar nicht so viel über diese dunklen Seiten dann so deutlich ausgesprochen, nämlich, und zwar ganz offen, für mich ist das sehr offensichtlich, weil die Zuhörerschaft es nicht so hören wollte dann so. Weil wenn man zwischendurch so in den Nebensätzen oder so, kommt schon sehr deutlich heraus, dass da Gewaltiges lauert auch. Aber das ist halt ein Ersatz, und wenn man den wirklich ernst nimmt, dann weiß man eh, was gespielt wird, aber halt keine Details oder wenig Details dazu. Ich meine, das sind auch die Kräfte letztlich, denen man als erstes begegnet, wenn man überhaupt einen geistigen Entwicklungsweg geht. Also dann müsste man eigentlich, weil wenn man ihnen nicht begegnet, dann kennt man die eigenen Dämonen nicht im Grunde. Und dann wird es extrem gefährlich in Wahrheit. Weil dann schwebt man irgendwo in Lichteshöhen, aber in Wahrheit sind es andere Kräfte, die am dirigieren. Und dass man sich wohlfühlt dabei, ist noch kein Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das ist absolut nicht. Also Klarheit bekommt man nur in der Auseinandersetzung mit den dunklen Kräften, mit all dem auch, was wir durch unser Schicksal mitschleppen, über viele Erdenleben. Also Steiner geht ja von der Reinkarnation aus und meint, dass wir eben auch in vielen Erdenleben natürlich eine ganze Menge dunkle Kräfte auch angesammelt haben. Natürlich auch uns geübt haben dabei, mit ihnen fertig zu werden oder uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Aber wir sind jetzt erst auch langsam in der Phase drinnen, wo wir vieles, was wir aus der Vergangenheit mitschleppen, aufarbeiten können. Also und das sind aber genau die Dinge, die auftauchen dann, also in Extremsituationen zum Beispiel, die dann irgendwo plausibel machen, warum plötzlich so ganz biedere, normale Menschen zu Taten fähig sind, wo man sich denkt, das ist so unmenschlich, so unverständlich. Ein Mensch, der total ins Sozialleben eingebettet war, Familienvater, ist ganz unauffällig ist und plötzlich passieren so Dinge, wie es in der Nazizeit passiert sind oder so, wo auffallend viele ganz biedere Durchschnittsbürger plötzlich fanatische Gehilfen des Systems wurden. Also welche Kräfte brechen da auf? Da brechen eben so Kräfte von unten auf und da hängt viel meiner Meinung nach zusammen mit dem, was man natürlich über viele Erdenleben an Schicksal auch angesammelt hat und was halt einfach, wie soll ich sagen, eine Zeitbombe ist, die tickt, wenn man sie nicht lernt zu entschärfen. Und entschärfen kann man sie aber nur, wenn man lernt, sie anzuschauen. Ich kann nicht blind irgendwo reingreifen und irgendwas tun, sondern eben sehr kompetent hineinschauen, mit dem Gegenüberstellen. Also da haben wir dieses Thema uns hergenommen, uns mit dem auseinanderzusetzen. Und wir sind jetzt gelandet bei den neuen Seligpreisungen. Warum? Es gibt die neuen Engelshierarchien. Das ist ja nicht nur so, dass der Steiner davon spricht, das ist auch in der Kirche die Überlieferung eigentlich. Da geht letztlich zurück auf den Dionysius Areopagita oder Pseudo-Dionysius, wie man ihn nennt, weil die Schriften eigentlich so erst im 6. Jahrhundert entstanden sind. Und Steiner sagt ja, nein, es war tatsächlich ein Paulus-Schüler, also das heißt, er hat zur Zeitenwende gelebt, nur wurde es damals noch nicht aufgeschrieben. Und es wurde also weitergegeben und halt dann im 6. Jahrhundert einmal fixiert. Und ist aber nicht so ein Geheimnis, die Engelnamen kommen im Wesentlichen auch in der Bibel alle vor, also die Hierarchien, die verschiedenen. Und also es fängt an mit den ganz normalen Engelwesen sozusagen, also das ist die Stufe über uns und es geht bis zu ganz hohen kosmischen Wesenheiten hinaus wie den Seraphim, die letztlich die Verbindung mit dem ganzen Kosmos herstellen. Und darüber erst ist das, was man als Trinität bezeichnen kann, also Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, insgesamt hätte man dann 12 Stufen nach oben. Und jetzt schildert interessanterweise Steiner auch das Erdinnere, dass es da auch 9 Stufen gibt. Wobei, wie gesagt, das nicht eine räumliche Gliederung ist, sondern eine Gliederung, die immer mehr ins, ja, wie soll ich sagen, ins Seelische, ins Geistige, oder man kann auch sagen, ins Wiedergeistige irgendwo geht, weil sehr viele widerstrebende Kräfte sind, die denen entgegengesetzt sind. Und das hat aber seine Notwendigkeit zum Beispiel überhaupt schon dafür, dass sich der Mensch auf Erden verkörpern kann. Das können ihm die alleine nicht geben, sondern da braucht es also eine Gegenkraft, die, wie soll ich sagen, ihm das irdische Gewicht irgendwo gibt, die ihm auch die Möglichkeit gibt, nicht nur ein Ich zu haben, sondern auch ein Ego zu haben als Voraussetzung. Ego ist so das, was einmal sich abschließt, sagt, das ist meins, das bin ich, sagt man zwar, aber das ist eigentlich Ego. Ego ist immer das, was sich abtrennt, auch aus der Gemeinschaft abtrennt. Zuerst was das Volksego irgendwo, oder das, weiß ich, das hebräische Volk, die Israeliten, das auserwählte Volk, aber dann wird es immer mehr der Einzelne, jeder für sich. Das sind aber die Ego-Kräfte. Über das haben wir viel gesprochen, weil das eigentliche Ich, die eigentliche Individualität, das eigentlich Schöpferische des Menschen, indem es schöpferisch ist, indem es was Neues hervorbringt, ist es eigentlich etwas, was sich verschenkt. Kann gar nicht anders. Indem es also einfach was Neues erschafft, das ist wie eine Quelle, die sprudelt. Und eine Quelle ist nur eine Quelle, wenn sie sprudelt. Wenn ich zu stopfe, dann ist sie keine Quelle mehr. Und also das Ich ist, das wirkliche Ich ist was geistig Schöpferisches. Und wir haben viel darüber gesprochen, dass im Grunde durch das Ich unmittelbar die allerhöchsten Impulse legen können. Aber in völliger Freiheit. Was die Hierarchien über uns in gewisser Weise nicht haben. Also da spricht Steiner zum Beispiel davon, dass sie so etwas haben wie Geisterfüllung. Das heißt aber, sie nehmen einfach von oben geistige Impulse auf und setzen sie um. Das sind halt die geistigen Kräfte, die hinter der Natur walten, ich meine, hinter den Naturgesetzen, hinter was auch allen. In Wahrheit sind es aber eben Wesenheiten, die man unterscheiden kann. Es ist nur so das erste Erlebnis, wenn man überhaupt anfängt, was zu erleben von dem Höheren, taucht man mal in eine Art, wie soll ich sagen, wenn man will, Gedankenwelt ein. So kennt man es, das ist der erste Zugang, dass man merkt, naja, ich denke, aber da kommt was herein, es denkt in mir. Also das heißt, dort wo ich Einfälle von mir was habe, wo ich immer sicher bin, das ist jetzt, das habe ich mir nicht konstruiert im Verstand, sondern da kommt irgendein Impuls, wo kommt der her? Wenn man das durch entsprechende Schulung lernt zu unterscheiden, dann kommt man darauf, dass eben eigentlich Wesenheiten dahinter stecken. Das heißt, man kriegt ein Gespür dafür, ja, wo kommen diese Gedanken eigentlich her, wer denkt denn die? Und dann kriegt man ein gewisses Gespür dafür, dass die unterschiedlichen Charakter haben. Das ist nicht ein Einheitsbrei, Gedanken, die in der Welt herumflattern, sondern es sind bestimmte sehr charakteristische Wesenheiten. Ich meine, da hatte halt Steiner einen gewissen Zugang dazu, wie andere Mystiker oder so auch einen gewissen Zugang hatten. Das ist aber sehr, sehr schwer, das wirklich selber im Erleben genau zu unterscheiden. Weil da kommt auch rein, könnte man so noch da einzeichnen, die Menschen, die jetzt nicht ganz da stehen, sondern ein bisschen darüber schweben, nämlich die hinübergegangen sind. Die also über die Schwelle gegangen sind, die also die sogenannten Toten sind, die tauchen ja auch irgendwo da auf. In der Gegend, also in den Wald gehen wir ja dann sozusagen durch sogar den Weg, durch die ganzen Hierarchien im nach dem Tod. Und es ist daher immer schwieriger, den Toten im Übrigen mitzuverfolgen. Es geht sowieso nur eine gewisse Zeit, weil unsere Lebensspanne auch eine gewisse Zeit auf Erden dauert. Und das ist in etwa die Spanne, wo er vielleicht bis daher irgendwo kommt. Ein bisschen drüber. Also dann sind wir selber schon auf dem Weg. Weil, ich meine, es geht heute etwas schneller, weil wir haben offensichtlich also sehr, sehr viele Inkarnationen. Das heißt also, wir haben heute einen relativ schnellen Durchgang, wenn man jetzt über Reinkarnation nachdenkt. Weil Steiner sagt einmal, das kosmische Maß wären so etwas über 1000 Jahre zwischen den Inkarnationen. Also eine weibliche, eine männliche Inkarnation pro Kulturepoche. Die Kulturepochen sagt, das sind 2160 Jahre ungefähr. Also heute sind aber die Abstände zwischen den Inkarnationen im Durchschnitt wesentlich kürzer. Also das heißt, es geht es auch schneller, der Weg. Also das heißt, man kann heute auch etwas höher hinauf die Toten mitverfolgen, wenn man es kann. Aber dann merkt man deutlich, dass viele Jahre nach dem Tod sich das komplett ändert, also das Verhältnis zum Toten. Während das zuerst noch wirklich, wie soll ich sagen, sehr gemahnt an den, in einer gewissen Weise zumindest, an die Persönlichkeit, die er hier verkörpert hat auf Erden, ist es nach einer gewissen Zeit, nach 20, 25 Jahren nach dem Tod, wird es schon anders. Es ist größer irgendwo, es ist man hat nicht den Eindruck, das ist so eng begrenzt wie die irdische Persönlichkeit, sondern es hat eine viel größere Weite bekommt es irgendwo. Weil er sich dann wirklich also im Range dieser Erzengel bewegt, zum Beispiel. Etwa so 20, 25 Jahre nach dem Tod, könnte man sagen, kommt er in die Sphäre ungefähr. Also die so ganz persönliche, das ist nur diese Sphäre. Im Bereich der Engel, das ist die Mondensphäre, wenn man es kosmisch irgendwo ausdrücken will. Und da verliert es sozusagen irdisch-persönliche völlig an Bedeutung. Also das heißt, es hat überhaupt keine Bedeutung, war der Mandel oder Weibel oder das sind dann schon viel übergeordnete Aspekte, die nicht mehr sich auf die letzte Inkarnation allein einschränken, sondern was sozusagen als geistiges Potenzial überhaupt aus vielen Inkarnationen drinnen ist, das kommt dann immer deutlicher heraus. Und ja, es kommt auf der anderen Seite natürlich, kann man auch Bewusstsein entwickeln dafür, was im karmisch alles abgelagert wird. Das ist im Grunde alles das, was wir auf dem Weg nach dem Tod nicht mit hinaufnehmen können, weil wir es nicht verwandeln können. Weil einen gewissen Teil kann man in der Sphäre verwandeln, das ist das, was Steiner das Kamaloka nennt, oder das Fegefeuer oder so. Da kann man einen Teil dieser negativen seelenzerstörenden Kräfte, die man halt im Leben aufgehäuft hat, einen Teil kann man verwandeln, bereinigen dadurch, Licht genug machen, dass man sie mitnehmen kann, aber einen durchaus größeren Teil, da reicht die Kraft unseres Ich einfach noch nicht aus, um das genügend zu durchlichten. Und das heißt, es wird im Grunde da abgelagert. Man könnte bis zu einem gewissen Grade sagen, die Erde überhaupt ist so, wie sie ist, oder ist überhaupt dadurch da als Schlacke unserer karmischen Verfehlungen. Plus andere Wesenheiten, die auch eine Rolle spielen, weil ja auch andere Wesenheiten Karma haben und Schicksal haben. Aber im Grunde ist das verdichtetes Karma. Das könnte man sagen, also gerade unser Erdplanet ist im Wesentlichen verdichtetes Karma der Menschheit und der ganz eng damit verbundenen Wesenheiten. Und daher liegt es aber auch an uns, das wieder in Ordnung zu bringen und die zukünftige Entwicklung zu ermöglichen. Weil der Punkt beim Schicksal ist der, dass das wirklich nur das geistige Wesen auflösen kann, das es verursacht hat. Das ist die Problematik. Nämlich vor allem, was es für das eigene Ich bedeutet. Das können wir nur jeder individuell selber auflösen. Und ich meine, dass sich dann wirklich der gesamte Erdplanet auch einmal in Zukunft auflösen kann, braucht natürlich Unterstützung und Hilfe, und die haben wir letztlich durch den Christus. Das persönliche Karma, das individuelle Karma können wir nur selber auflösen. Das heißt, Sündenvergebung oder so kann nie heißen, das individuelle Karma kann uns irgendwer anderer auflösen. Das geht nicht. Dann wären wir kein individuelles Wesen. Wir haben es hervorgebracht, wir können es auflösen. Wir sind die Einzigen, die den Schlüssel haben. Also, das mit der Grund, sich mit diesen Dingen ein bisschen auseinanderzusetzen. Und jetzt sind wir auf die Seligpreisungen gekommen, da gibt es jetzt in dem Sinn keinen Hinweis von Steiner, wie das mit dem zusammenhängt. Aber es ist irgendwie sehr ins Auge springend, dass die Seligpreisungen, wie sie im Matthäus-Evangelium geschildert werden, dass es 9 Stück sind. Und da wird man zumindest aufmerksam, kann das nicht mit dem irgendwo was zu tun haben. Von Steiner gibt es nur einen Hinweis, dass es mit den Wesensgliedern des Menschen zusammenhängt. Weil da gibt es letztlich auch neun, wenn man es aus einer bestimmten Perspektive schildert. Weil, ihr kennt es wahrscheinlich alle aus, in jedem Buch steht es ein bisschen anders und in der Theosophie selber stehen eh fast alle Varianten drinnen. Also die einfachste Leib, Seele, Geist, gut, das ist die grobe, aber dann gibt es die siebengliederige und eben auch die neungliederige. Und diese neungliederige bringt einen Zusammenhang mit den Seligpreisungen der Bergpredigt und sagt, das wurde von dem Christus gegeben, um eben die Läuterung aller dieser Wesensglieder anzustoßen. Und also beginnen mit dem physischen Leib, selig sind die Armen im Geiste, wie es meistens heißt, oder die Bettler im Geist, denn ihr ist das Himmelreich. Da fängt es mit dem physischen Leib an und geht bis hinauf. Beim Geist des Menschen sind die selig, die um des Christus willen verfolgt werden. Das ist das Letzte, was wir gelesen haben. Also die Frage ist, wie hängt das alles zusammen, wie hängt das eventuell mit dem auch zusammen? Mit dem physischen Leib und mineralischer Erde, das ist nur relativ plausibel, der Zusammenhang irgendwo. Weil der physische Leib ist also so, wie wir ihn heute haben, in dieser sehr stark verstofflichten Form, weil Steiner ja eigentlich unterscheidet zwischen physisch als die physischen Formkräfte und dem eigentlich stofflich Verfinsterten. Das ist nicht dasselbe für ihn. Weil das eigentlich physische des Leibes ist die physische Formgestalt. Und nur durch die Widersacherkräfte, durch die Wirkung der Widersacherkräfte da unten, tritt das eigentlich in grobstofflicher Form. Was eigentlich wäre, sagt Steiner, sogar das Physische nur übersinnlich wahrnehmbar. Also das hängt dann zusammen mit der Auferstehungsfrage und so weiter. Bei Auferstehung des Leibes heißt sicher nicht, dass man wieder genau mit so einem stofflichen Leib auferstehen. Das hätte auch nicht wirklich viel Sinn. Und die Frage ist, wie schaut es mit dem Nächsten aus? Und ich sage jetzt bewegen wir uns auf ein Gebiet, wo wir keine Angaben vom Steiner haben. Weil wir kennen zwar das, wir kennen das, aber nicht, wie es zusammenhängt irgendwo. Diese nächste Schicht nennt Steiner die flüssige Erde oder auch den Todesbezirk. Flüssige Erde hat nichts mit Wasser wirklich zu tun oder so, sondern es heißt nur, es ist eine Schicht, die beweglich ist, die aber nicht mehr im eigentlichen Sinn stofflich ist, wie wir es da an der Oberfläche kennen. Und Oberfläche heißt in dem Sinne, egal wie weit man hineinbohren können in die Erde, ist das alles mineralische Erde. Also von mir aus, wenn wir bis zum Erdkern bohren könnten, ist das alles mineralische Erde. Das sind also die
als erste Schicht.
Als
diese
Qualität, ja,
gell?
Ja.
Ja.
Ich meine, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die Frage natürlich ist, ob der Erdkern, wie in die Physik oder Geophysik schildert, ob der wirklich so materiell ist, wie man sich vorstellt. Das ist heikel. Und ich meine, bis jetzt können wir eh nicht bis dorthin hinunterbohren. Also wir haben ja nur indirekte Kenntnisse von dort. Und die Beschaffenheit ist mit ziemlicher Sicherheit anders als die Materie, die wir uns hier an der Oberfläche vorstellen. Also da gibt es sicher noch genug Überraschungen. Also das ist zu naiv, sich das einfach vorzustellen. Na, so wie da ist es nur halt heißer oder dichter oder so. Genauso wie es auf der Sonne anders ausschaut als bloß ein heißes Gas, wie wir es hier kennen. Das
aber warum? Also ich bringe da einen Zusammenhang mit Todesbezirk.
Ja, das ist eben das Interessante, weil er sagt, also das sind eigentlich die Kräfte, die todbringend sind. Das sind also dem Leben entgegengesetzte Kräfte. Das heißt, man kann sagen, wenn etwas stirbt auf der Erde oder weil das alles sterblich ist auf der Erde, hängt mit dem Einfluss dieser Kräfte zusammen. Die während aus dem Kosmos eigentlich die belebenden Kräfte kommen, also Steiner nennt es die Ätherkräfte vor allem einmal, die haben kosmischen Ursprung, also kommt sehr viel mit dem Sonnenlicht und was dahinter steckt herunter, aber die alleine würden nicht einmal ausreichen, dass wir überhaupt einzelne Pflanzen hätten. Die bringen die Urpflanze von mir aus herunter. Aber die Urpflanze wäre völlig übersinnlich. Also schon, dass sie als physische einzelne Pflanze erscheinen kann, dazu muss auch ein Absterbeprozess stattfinden. Sie muss also sozusagen in diese physische Form hineinsterben irgendwie, könnte man sagen.
Aus dem Geist sterben.
Aus dem Geist sterben, um genau. Und da sind diese Kräfte sehr, sehr wesentlich.
Daher auch. Das ist auch interessant, dass man sagt, das ist dann aus dem Geist sterben. Ne? Der Tod
ja.
Bezirk aus dem Geist, aber das ist unter der.
Richtig.
Erde, so der,
genau, genau. Also man könnte sagen, diese Kräfte wirken herauf, die ätherischen Kräfte wirken herunter und. Da irgendwo, nämlich gerade in dem Bereich trifft es zusammen, also das heißt im Bereich der mineralischen Erde treffen die zusammen und dadurch entsteht etwas, was zwar einerseits noch lebendig ist, andererseits notwendig, aber auch einen Absterbeprozess in sich trägt. Und das macht erst unser irdisches Leben aus sozusagen.
Da wird das ja beim Neugeborenen ganz stark. Ne?
Ja.
Wie alt ist er jetzt?
Ja.
Also das heißt,
richtig.
Wann stirbt das? Wie nah ist er dem Tod? Ne? Natürlich sind sie klein, aber
ja, ja.
Mit einem Blick
richtig.
Ist der Tod schon da.
Ist schon da. Und spielt sogar also bei der Entwicklung eine wesentliche Rolle. Also zum Beispiel die Hirnentwicklung. Gehirnentwicklung spielt sich wesentlich ab, eine Gestaltung dadurch, dass massenweise Gehirnzellen abgetötet werden im Entwicklungsprozess. Das heißt, da wird einmal aus dem Volk geschöpft und dann wird weggemeißelt, könnte man sagen, und dadurch entsteht sie erst. Also das nennt man ja Apoptose in der Biologie. Das heißt, da werden Millionen Zellen ausradiert wieder und weg, entfernt. Also zuerst wuchert das Ganze und dann.
Bilderhals und volles Bild.
Ja, das wieder weg. Es wird zuerst plastiziert aus der Fülle und dann wird herausgemeißelt. Also dazu sind diese Kräfte da, daher sind sie nicht einfach als negativ nur zu nehmen. Ich meine, wir empfinden es negativ, weil dann halt irgendwann der komplette Tod passiert und das halt für uns zunächst einmal als was Ungutes erscheint. Was es ja eigentlich auch nicht ist, weil wenn wir ewig leben würden auf Erden im physischen Leib, wäre die Entwicklung tot, nicht? Weil wir nicht ewig mit demselben Werkzeug uns weiterentwickeln könnten, sondern wir brauchen ein weiterentwickeltes. Also das heißt, wir müssen es auswechseln, auf gut Deutsch. Sprich, unseren Körper sogar auswechseln.
Dieser Prozess aus der Fülle schaffen
ja.
Und dann wegmeißeln,
ja.
Ausmeißeln, wann ungefähr ist der beendet?
Naja, der ist beendet, ich sage mal, spätestens um die Pubertätszeit. Also im Wesentlichen. Die größten Teile eh schon so in den ersten Lebensmonaten, ersten Lebensjahre, da spielt sich das am häufigsten ab. Also namentlich was die Gehirnentwicklung betrifft. Da wird kräftig ausgemeißelt. Also so in den ersten drei Lebensjahren wird kräftig ausgemeißelt. Dann ist geht es langsam. Mhm. Und ansonsten bleibt dann bei den Gehirnzellen, also gibt es ja keine Neubildung dann im Wesentlichen mehr. Heute weiß man, dass das nicht hundertprozentig stimmt, weil es war lange Dogma in der Gehirnforschung, also Nervenzellen können nur absterben, aber sich nicht regenerieren. Zumindest spätestens auch der Pubertät eben auch. Meistens sogar bis zum 7. Lebensjahr, aber bis zur Pubertät gibt es noch ein bisschen Neubildungen. Das stimmt auch für die Großhirnrinde, aber nicht für tiefere Bezirke. Also zum Beispiel die Hippocampi heißen die, Hippocampus, gibt es einen links, einen rechts. Das sind Bezirke, wo sich also Gehirnzellen laufend erneuern, zumindest wenn ein Mensch sehr lebendig im Denken ist. Es hängt also sehr davon ab, von der Art des Denkens auch. Und die haben also sehr viel mit Kreativität oder so zu tun. Und da bilden sich sehr wohl neue Zellen. Das sind also etwas tiefere Schichten einfach. Also Gehirnforschung ist eigentlich eine total spannende Sache und muss also überhaupt nicht im Gegensatz zu einer geistigen Anschauung stehen. Überhaupt nicht. Es ist, ich sage einmal, da wird sich ein ähnliches Bild auch zeigen beim Gehirn, mit solchen Prozessen. Also das ist ein, wie soll ich sagen, simples Schema, mal ein Anhaltspunkt, das aber in vielen Entwicklungsbereichen gültig ist. Und gerade der Schädel hat auch was mit dem ganzen Erdball zu tun, natürlich. Es bildet einerseits Bild des ganzen Kosmos, aber andererseits auch Bild der ganzen Erde und namentlich des Gehirns. Nicht umsonst, der Steiner, mit dem Erdkern hängt das Erdgehirn zusammen. Also das heißt, das Denken der Erde, ja, natürlich sitzt da nicht jetzt irgendeine quatschige Masse und grübelt, das ist schon klar, aber es ist ein Zentrum der Gedanken, wenn man so will, die das Erdenwesen denkt, die der Planetengeist denkt, wenn man so will. Jetzt die Frage, wer das dann ist.
Da kommt im Mysteriendrama der Geist des
Erdgehirns. Ja, genau. Im ersten Mysteriendrama kommt das schon, der German ist das.
Ja.
Der ist inspiriert zumindest vom Kern. Und der hat ein durchaus irdisches Denken, aber in einer Riesengröße. Und dadurch, wenn ein Menschendenken sozusagen vergrößert auf seine Dimension, kriegt es dann eine sehr groteske Form irgendwo. Das heißt, wenn ich Menschen Gedanken hernehme und sie auf Größe des Erdendenkens vergrößert, dann werden die etwas kurios, die Geschichten. Also, daher das schöne Märchen, was die Frau Balde erzählt. Die erzählt also ein sehr schönes Märchen, wo es einen Forscher gibt, der nachsinnt über Gut und Böse und so weiter und grübelt und von einem Sonnenwesen begleitet wird. Und der German parodiert das dann geradezu, also er verspottet es. Und er sagt dann zum Schluss, also, ja, so schaut es aus, wenn ich das auf Größe des Erdgehirns vergrößere, diesen Menschengedanken. Ich muss diese Tätigkeit immer wieder üben und wollte das jetzt einmal auch dort tun, wo man mich hört, so sagt er dann zur Frau Balde. Also, Entwicklung des ganzen Gehirns oder so, das kennt man vieles. Das war ein eigenes Thema, habe ich mich noch jetzt nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, aber das spielt sicher eine Rolle. Weil, das heißt, da bei der obersten Schicht sind wir dann bei der Großhirnrinde. Mhm. Und das sind die tiefen Schichten irgendwo. Und daher hängen die auch alle mit den viel tiefer unterbewussten Kräften zusammen. Das kann man also sicher bis in die Physiologie hineinverfolgen.
der macht da eh sehr interessante Aussagen. Dieser deutsche Hirnforscher,
genau. Ja, genau. Ja, absolut. Absolut. Nein, es gibt schon welche, die also durchaus gerade auch durch die Hirnforschung angestoßen werden, auch was Geistiges zu sehen oder zu suchen dort. Weil es ist eigentlich, glaubt das Gehirn, am allerdeutlichsten ein Abbild einer geistigen Tätigkeit in Wahrheit. Das ist fast wie eine Landkarte oder eine Signatur, eine Spur, die der Geist hinterlässt, indem er geistig tätig ist. Also man kann mit dem gleichen Recht sagen, das Denken baut das Gehirn. Das steckt dahinter. Es kann nur dann, das haben wir auch schon öfter besprochen, wenn es einmal gebaut ist, kann es bis zu einem gewissen Grad auch wie ein Gehirnautomat wirken und diese Gedanken, nach denen es gebaut ist, mehr oder minder automatisch abspulen. Und dann sind wir dort, wo wir halt vielfach sind im Denken, dass wirklich nur mehr automatisch Gedanken abgespult werden. Das ist eigentlich kein aktuelles Denken mehr, sondern das ist so wie beim Videorekorder auf Wiederholung drücken. Ich halte ihn immer neuen Kombinationen, aber
keine Lebendigkeit
drinnen. Das heißt, wir sind dabei, das bis zu einem gewissen Grad wahrzumachen, was die Naturwissenschaftler zeitlang behauptet hat, also das Gehirn schwitzt halt Gedanken aus. Wir arbeiten hart daran, dass es dorthin kommt. Nur dann hat das Ich keinen Zugang mehr in Wahrheit. Etwa dann heißt es, dass das Ich im Grunde ausgeschlossen wird und keinen Zugriff hat. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht in die Inkarnation richtig hinein. Es kann aber auch nicht weg.
Wird aber auch behauptet, ne? Das Ich sagen ja viele, das gibt es gar nicht.
Das gibt es gar nicht, ja. Na klar, wenn ich die Ansicht habe, dann ist auch kein Platz mehr für sich. Ja. Ganz tatsächlich. Und das hängt sehr mit diesen alemannischen Mächten zusammen. Die wollen genau das. Weil es ist sozusagen was Raffiniertes, es wird das Ich in Schwebe gehalten. Normalerweise nach dem Tod geht es halt den Weg dadurch, durch die Hierarchien und so weiter und holt sich halt seine geistige Erfrischung. Wenn ich den Körper da unten halte, aber das Ich ausschließe davon, dass es wirklich hineinwirken kann, aber trotzdem der Körper lebt, kann es den Weg nicht gehen. Es kann weder hinein wirklich wirken in den Körper, noch kann es sich vollständig lösen. Weil das Ich trotzdem schicksalsmäßig mit dem Körper verbunden ist einfach. Das heißt, es bleibt in Schwebe darüber. Und das ist das Mittel, mit dem halt die arimanischen Kräfte das Menschen-Ich in ihrer Sphäre halten wollen.
Ich habe eine Frage, was passiert mit einem Menschen, der im Koma liegt?
Ja, ist natürlich auch ein Punkt, wo er nicht weg kann und auch nicht zurück kann. Also auch ein Schwebezustand.
Also manche werden ja künstlich beatmet und hängen an einer Maschine.
Natürlich. Also so ein Zustand über längere Zeit aufrechtzuerhalten, ist eben Möglichkeit durch die alemannisch-technische Unterstützung. Das sind alles Phänomene, die mit dem zusammenhängen, also was der Ariman machen möchte. Weil für ihn ist ein menschliches Ich unheimlich wertvoll. Weil wir durch unsere Freiheit einen direkten Draht bis zum Höchsten hinauf haben. Ganz unmittelbar, das ist was der Ariman überhaupt nicht kann. Und das heißt, durch das menschliche Ich kann er sich Kräfte holen, die er sonst nicht kriegen könnte. Und das wird viel stärker noch werden. Die Technik entwickelt sich rapide weiter. Und es ist ja heute schon der Traum von vielen Forschern, sozusagen eine Art physische Unsterblichkeit zu erreichen. indem man halt so lange Ersatzteile austauscht und dient letztlich vielleicht sogar das Bewusstsein, sprich alles, was da gespeichert ist, in der Gehirnstruktur auf einen großen Rechner übertragt und dann dort weiter existiert. Das ist sozusagen die Perspektive, die arimanische Zukunftsperspektive. Und Punkt ist, vieles von dem wird kommen. Das wird kommen. Weil das, was ich dem Gehirn einprogrammiere, das kann ich natürlich auch irgendwann woanders hinspeichern. Heute scheitert es noch an der Größe der Aufgabe, aber die wird lösbar werden. Nur das ist natürlich, mit dem Ich hat das nichts zu tun. Sondern das sind die Spuren, die das Ich hinterlassen hat, die werden konserviert. Das wird kommen, ich meine, das wird kommen in nicht allzu ferner Zukunft, dass das, ja, wie soll ich das sagen, live aufgezeichnet wird. Es wird kein Problem sein. Es wird eine der nächsten Dinge sein, dass es eine unmittelbare Schnittstelle gibt zwischen technischen Apparaten, Computer oder sonst was, wie es immer dann heißen wird, und dem Gehirn, der Nerventätigkeit, weil die bietet sich an, die Nerven arbeiten über Strom, über Elektrizität, die Computer arbeiten auch auf der Basis Elektrizität. Das ist also eine Frage von, na, sagen wir mal, maximal Jahrzehnten. Also bis zum Ende des Jahrhunderts wird vieles von dem schon Realität sein. Und man wird kein Handy herunterhaben, sondern man hat das implantiert in irgendeiner Form. Das heißt, man hängt am Sender direkt dran irgendwo und empfängt es direkt.
Wolfgang, das ist jetzt das bedrohliche Zukunftsbild.
Das ist das bedrohliche. Das ist das arimanisch gefärbte.
Jetzt hat der Ahriman einen sehr mächtigen Gegenspieler. Der ist ja in einer Problemsituation,
ja.
Michael.
Ja, ja.
Was macht denn der da mit diesem ganzen schwebenden Ichen?
Ja, ja.
Der braucht ja ganz viele Helfer.
Der braucht ganz viel, ja, richtig, ja, ja. Ganz richtig. Also natürlich, die Michaelskraft ist die umgekehrt das Ich auch wieder so stärken kann, wenn allerdings das Ich aus Freiheit bereit ist, das aufzunehmen, um eben anzukämpfen dagegen, dass das Ich ausgesperrt wird. Weil selbst wenn diese ganze Maschinerie in Bewegung gesetzt wird, es liegt trotzdem daran, ob der Mensch lebendig Geistiges hereinbringen kann, oder nicht. Wenn er das tut, kann man ihm noch so viel Maschinerien implantieren oder sonst was, er wird fertig werden damit. Die Gefahr ist eben nur, wenn aus geistiger Trägheit, das ja alles ganz angenehm empfunden wird, ich muss mich nicht wirklich selber anstrengen, sondern das Kastl macht eigentlich alles selber. Und Kastl, sage ich jetzt ganz neutral, ist hier Kastl, Computer Kastl, was auch immer, das. Aber diese Dinge werden zusammenwachsen. Und es ist nicht einmal so, dass wir das zu 100% verhindern werden können. Das wird sicher nicht möglich sein. Und das wird aber auch nicht nötig sein. Es wird die Frage immer sein, ob diese, wenn man so will, michaelische Gegenkraft stark genug ist oder wir genug davon aufnehmen können, dass wir jetzt wirklich aber dafür ganz frei aus dem Geistigen was holen. Und das ist das, was dann vom Ich aus wirklich einströmt oder ausströmt auf die Erdenwelt und sie beginnt zu verwandeln. Und damit aber auch den Menschen, die zunächst vielleicht ganz unter den Bann verfallen, Kräfte schenken kann, die ihnen helfen, mit dem selber fertig zu werden. Das wird so weit gehen, Steiner beschreibt es, dass fortgeschrittene Menschen, die sich inkarnieren unter Umständen, ihren Körper, den sie sich vorbereitet haben für die Inkarnation, einem anderen Ich zur Verfügung stellen. um ihm bessere Bedingungen zu schaffen. Weil natürlich die Inkarnation hängt zusammen mit den Kräften, die wir mitbringen, aus denen bauen wir uns das heraus. Wenn die Kräfte aber schon schwach sind und sehr belastet sind, dann schafft man es unter Umständen nicht, eine Inkarnation zustande zu bringen, die Bedingungen liefert, wo ich mich wirklich fortentwickeln kann. Und das Schlimme ist immer, je mehr wir in der Vergangenheit versäumt haben, umso schwieriger wird es, das aufzuarbeiten in der Zukunft. Und da werden viele überfordert sein. Die Zukunft der Menschheit wird so ausschauen, dass viel, viel mehr noch als heute die Menschen aufeinander angewiesen sind. Auch. Und angewiesen sind vor allem auch, dass welche vorausgehen und möglichst viel einmal geben von sich aus. Weil der Mensch ist halt das Wesen, das von einem zunächst Empfangenden immer mehr zu einem Gebenden wird. Das Empfangende ist letztlich nämlich aber auch irgendwo die Ego-Geste, nicht wahr? Das ist, ich nehme und jetzt gehört es mir und mit dem geht durchs Leben. Sonst könnte ich gar nicht da stehen, aber jetzt kommt immer mehr bei Einzelnen zunächst, durch das Ich kommt eine Quelle, die geben kann, die verströmen kann. Und die es eben vor allem einmal allen anderen Menschen gibt. Oder den Menschen gibt, mit denen er halt einmal karmisch zunächst verbunden ist. Weil wir sind karmisch mit immer mehr Menschen verbunden. Wenn man jetzt schon durch was kommt, wie viele Inkarnationen durchgegangen sind. Es wird irgendwann einmal so sein, dass wirklich die gesamte Menschheit schicksalsmäßig miteinander verwoben ist. Jeder mit jedem in irgendeiner Form. Gerade dadurch ist aber die Chance, dass jeder auch jedem helfen kann irgendwo.
Ich habe jetzt an der Stelle die
Frage, ja.
Woher kann ein neuer Impuls kommen für solche Menschen, die sich zwar jetzt schon vorbereiten,
selber ja.
Quelle zu werden, woher kann ein Verwandlungsimpuls für diejenigen kommen, die nicht mit so einem Menschen, der schon fortgeschritten ist, in Berührung kommen?
Naja, der Punkt ist, sie werden in Berührung kommen.
Und das ist eine Schicksalssache?
Das ist eine Schicksalssache. Das ist eine Schicksalssache. Sie werden in Berührung kommen, vielleicht indirekt auch, also dass sie mit jemandem in Berührung kommen, der mit jemandem in Berührung war und wo ein Impuls weiterwirkt. Weil es ist oft so ein kleiner Anstoß, der notwendig ist. Es ist so was Beiläufiges, was gar nicht auffällig ist. Kann ein Wort sein, das irgendwo fällt und das für den anderen, der es aufnimmt, schicksalsentscheidend wird. Er merkt es vielleicht gar nicht sofort, aber irgendwo nistet sich da was ein, dem geht er nach. Und Herr Steiner beschreibt es ja öfters auch, wie große Eingeweihte gerade dadurch auch ihre Impulse geben. Es ist irgendein Satz, den er irgendwem sagt und der sagt nicht, ich bin der Eingeweihte sowieso. Mal abzeigen, nichts. Das ist es nicht, sondern er sagt irgendein, in einem Gespräch, ja, ganz beiläufig, einen bestimmten Satz und den anderen lässt er irgendwann nicht los, vielleicht nicht gleich, vielleicht noch 5 Jahre fällt ihm der Satz ein und weil das Schicksal jetzt gerade in eine Situation geführt hat, wo ihn das die ihn daran erinnert und dann geht er dem nach und diese Dinge sind bedeutsamer, als man es denkt. Es ist nichts Großartiges sozusagen von außen gesehen. Großartig ist es durch die innere Wirkung, die es haben kann. Sozusagen das rechte Wort zur rechten Zeit an der rechten Stelle. Das kann was auslösen, weil was anderes kann man letztlich nicht machen, weil tun muss es das andere Ich letztlich selber. Ich muss ihm nur die Anregung geben, im Grunde, dass er aufbricht auf diesen Weg. Mhm. Weil es ist heute diese arimanisch-luziferische Kultur, wir haben ja so beides im Grunde. Jetzt weiß ich ja wunderbar, verschwistert wird das Handy oder was, ist ein Produkt von Ariman und Luzifer. Vorhin schillert es bunt in alle Farben und man ist ganz fasziniert und dahinter werkelt die arimanische Technik. Also, die sind recht kräftig unterwegs, die Herrschaften. Aber
ich habe als Mitgründer ja. von Dornach, da hat die Tollmann so gut charakterisiert, ja. wie diese Kräfte wirken.
Ja.
Die Video.
Ja.
Audio.
Ja.
Touch.
Richtig. Ne? Ganze Touch. Sinnesphäre, ja, ja.
Nicht mehr Knopfdruck.
Nein, nein.
Touch. Also, und Face. Antlitz.
Ja.
Eigentlich das Antlitz. Das Michaels Antlitz.
Ja.
Ist Face.
Ja. Ja, 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 ja.
Sie hat dazu gesagt, wie frech sich sozusagen diese Mächte.
Ja, ja, absolut.
Sich einfach in den Alltag.
Ah, ja, dort, absolut. Ja, ja, und das wird.
Jeder, der jetzt sagt, ja, bedenk doch, sagt er, bist du am Mond oder was?
Ja, ja, nein, es ist mittlerweile schon so eine Selbstverständlichkeit.
Ich bin und mit dem Taxi drück Uber, ich möchte günstig und alles super, Kommunikation weltweit.
Ja, 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 ja. Nein, es ist raffiniert, unheimlich raffiniert, unheimlich raffiniert. Also das ist diese überragende arimanische Intelligenz, die ist riesig. Die ist riesig. Und es kommt noch dazu, also um sie zu überwinden, müssen wir sie auch kennenlernen. Das ist der nächste Punkt. Also es funktioniert auch nicht mit dem, ja, ich will von dem allen nichts wissen. Als Einzelner kann man das immer für sich entscheiden. Und dann mag es auch richtig sein, wenn ich sage, ich bin jetzt nicht fähig, mich mit dem intensiv auseinanderzusetzen, weil ich die Kräfte dazu noch nicht habe, dann ist gut, ich ziehe mich zurück davon. Aber grundsätzlich als Menschheit insgesamt müssen wir seine Fähigkeiten kennenlernen. Weil nur dann können wir sie in was Gutes umwandeln, also ich will gar nicht sagen bekämpfen, sondern in was Gutes umwandeln.
Was ich mir nicht mehr am Scheideweg, wo man sagt, ich will mich entscheiden, will ich jetzt Gentechnik, könnte man genauso sagen, ja, probieren wir es doch voll aus. Ne?
Ja, 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 na, sicher, man muss sich bei vielen Dingen entscheiden, ja. Ja, ja.
Die Entscheidung?
Natürlich. Das heißt, die Entscheidung ist, was setze ich wo wirklich ein und was nicht. Also eben gerade Landwirtschaft oder so, ist.
Weil das ist ja dann nicht mehr reversibel.
Nein, das ist dann nicht mehr reversibel, nein, das ist richtig.
Aber
also da ist es eine total wichtige Entscheidung.
Also ich komme nicht um hin, ne?
Nein, absolut. Also absolut.
Alles bis möglich.
Alles, nein. Das heißt auch nicht, man muss jeden Blödsinn mitmachen. Das ist, man muss nur wissen, man muss seine Kräfte kennenlernen.
Ja.
Das heißt, man soll wissen, wie das Gentechnikzeug funktioniert und dann bewusst entscheiden, nein, machen wir es anders.
Aber ich bin als 25-Jähriger von der Gentechnik fasziniert und als 50-Jähriger sage ich, um Gottes
Willen. Ja, ja. Naja, ja, natürlich.
Also das kann, aber
natürlich, es hat eine gewaltige.
Es passiert ja ein Leben, ne?
Ja, ja, nein, das stimmt, ja. Das stimmt. Und ja, es fasziniert viele, ist es ja, weil man glaubt.
Ich kann jetzt wirklich das ausschneiden. Also,
ja, ja, ich meine, man kann ja vieles tun, aber nur das hat mit dem Leben nichts zu tun. Das ist der Punkt. Also, dass man wir müssen heute viel mehr wirkliche Lebenskräfte herunterführen. Also, es wirkt heute sehr viel von dem Bereich, es wirkt sehr viel von dem Bereich da unten.
Ist nicht der
Zersplitter, aber der ist ganz stark, ja, der ist was Wesentliches.
Ja.
Und der im Übrigen hängt auch zusammen, aber auf der anderen Seite steht jetzt bei Steiner auch nicht so direkt, aber man kann sich einmal versuchen, zu fragen, was mit dem Zersplitter alles auf sich hat. Das ist überhaupt der, der auch zum Beispiel moralisch alles zersplittert, also jeder gegen jeden. Und das sind also ganz starke, eben zersplitternde Kräfte. Aber zum Beispiel, Steiner schildert das, also wenn man eine Pflanze in der Meditation jetzt hineinführt in dieses faire Bild, dann wird sie vervielfältigt. Ja. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt, da ist der letzte, wichtigste Auslöser dafür, dass nämlich wirklich aus dem Urbild der Pflanze die einzelnen Pflanzen werden. Mhm. Und die da bei den Tieren und so weiter, das ist auch etwas,
genau,
was mit dem zusammenhängt. Da ist es sozusagen jetzt mehr die praktisch wirkende Kraft, die auch dazu notwendig ist. Ja. Und da ist sind gewisse aufbauende Kräfte sogar. Das sind nämlich die, die flüssige Erde, die Fruchterde und die, die hängen alle mit dem Lebensprinzip irgendwo in einer verschiedenen Weise positiv oder negativ zusammen. Aber die machen wirklich aus dem Urbild
die Vielfalt.
Die Vielfalt.
Und die Menge auch.
Ne? Die Menge auch, ja, ja, die Menge auch, richtig. Bei alles, ich meine, bis ins Atomistische hinein sozusagen. Also das, das geht alles letztlich im Kern von da aus. Also das heißt, aber die, die andere Seite ist eben moralische Zerstörung, auch Zersplitterung, mit dem allen müssen wir uns auch herumschlagen. Das geht ganz stark von da aus.
Du heißt das jetzt für die Praxis eines meditierenden Menschen,
ja,
dass er seine Tätigkeit vorher widmen möge.
Mhm.
Weil sonst wird es gefressen vom Zersplitterer.
Ja, ja, ja.
Oder?
Ja, ja, ja. Richtig. Und die Kräfte werden immer mehr in der Zukunft immer bedeutsamer noch werden. Also das, weil die sind noch stärker als die luziferischen und arimanischen. Mhm. Das ist das, wo Steiner von den Asuras oder so spricht, also die, die stärksten Widersachermächte. Und die kündigen sie heute schon im Hintergrund sehr deutlich an. Und die sind auch immer gern dort, wo Lucifer und Ahriman zusammen auftreten. Das sind die im Hintergrund. Und heute ist es ja oft schon so, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt luziferisch oder arimanisch? Weil das, das schillert so, das ist fast nicht dahinter und da, da stehen sehr stark die Asuras dann dahinter.
Also ich muss eigentlich nicht, ich muss.
Ja.
Ich kann mich entscheiden, als Mensch, der eine Übung macht,
ja,
wozu soll das jetzt dienen?
Mhm.
Meine eigene Tätigkeit.
Ja, ja, ja.
Stelle ich die in den Dienst,
ja,
der fortschrittlichen Entwickler in der Menschheit?
Richtig.
Oder mache ich mir das im Bewusstsein, bevor ich anfange, nicht klar? Wenn ich es mir nicht klar mache, entgleite ich.
Dann entgleitet es, ja. Na, man muss sich vor allem bewusst sein, also wenn man wirklich in die geistige Arbeit, in die Meditation oder so geht, dann ist es eben eine geistige Tat. Und die wird heilsam nur dann sein, wenn sie, wenn man sie wirklich macht, um die Welt in irgendeiner Weise weiterzubringen. Es ist also nicht bloß, es geht nicht bloß ums Erkennen sozusagen, weil wie das jetzt interessiert, wie das funktioniert und wie ist der Herr Ahriman oder sonst wie, sondern es muss eigentlich von Haus aus etwas sein, was gemeint ist als Beitrag zur Entwicklung der Menschheit jetzt im, genau, engeren Sinne.
Das hat Impulscharakter.
Ja, das hat Impulscharakter. Und, ja, und,
das
und,
entscheide ich.
Ja, das entscheide ich, genau. Mhm. Das entscheide ich. Das entscheide ich und das, das bringt auch eine Verantwortung und Verpflichtung eben mit sich, weil dann kann ich auch nicht sagen, naja, das ist aber doch anstrengend, jetzt lasse ich es wieder. Das, das kann dann sehr negative Folgen nämlich haben, wenn ich dann nicht konsequent bin. Das heißt, es ist gut, sich das reiflich zu überlegen. In Wahrheit hört das halt im, auf dem geistigen Weg dann auf, dass man beliebig sagen kann, jetzt lasse ich es, weil bis daher und nicht weiter.
Das,
ein bisschen. Ein bisschen, ja, ein bisschen probieren einmal. Und das kann dann nämlich mehr Schaden anrichten, als es nützt. Weil dann wird es eigentlich das bisschen, was man probiert, Beute der Widersacher irgendwo und die können es einsetzen. Und vor allem wendet sich es auch dann in der Regel gegen einen selber. Also man selber wird auch nicht wirklich glücklich damit. Weil da kommen dann wirklich die zerstörerischen Seiten heraus. Die eben aber auch notwendig sind. Also das Weltgeschehen könnte nicht ohne diese zerstörerischen Kräfte auch funktionieren. Es ist eben immer Evolution, Involution. Es ist Aufbau, es erreicht einen Höhepunkt und es muss wieder einen Abbau, eine Zerstörung geben. Die Gefahr ist, dass es zum falschen Zeitpunkt passiert und zu früh passiert. Das haben wir. In gewisser Weise diese neuen Ebenen hier, die so in so drei Gruppen sich aufteilen, das sind immer Metamorphosen voneinander in einer gewissen Weise. Also das heißt, es sind ähnliche Prinzipien da, die da in stärkerer Form wiederkommen und da in noch stärkerer Form wiederkommen. Also eben zum Beispiel die mittlere hat immer was mit den Lebenskräften zu tun, mit dem Lebensprinzip. Und die hat irgendwas mit dem Formprinzip zu tun, also das Mineralische, die Wassererde interessanterweise auch, die Steiner sogar Formenschicht nennt. Das ist auch nicht unser Wasser, das aus der Wasserleitung kommt. Das ist im Übrigen, darum wollte ich das lesen, habe ich da den ersten Schöpfungstag, das sind die Wasser, über denen der Geist, der Elohim, schwebte am Schöpfungsbeginn und Dunkelheit über der Tiefe, also bevor noch das Licht kommt, schwebt der Ruach Elohim, eigentlich die Verstandesseele der Elohim. Der Ruach ist im Hebräischen die Verstandesseele eigentlich. Und das heißt, es ist der verständige Geist der Elohim, der natürlich viel größer ist als unsere Verstandesseele, aber der beginnt, diese Wasser zu ordnen und zu formen. Die Elohim sind ja die Geister der Form, also die wirken da sehr stark. Und zu dem Zeitpunkt, am Beginn der Schöpfungsgeschichte, gibt es das noch nicht. Also das ist das Äußerste. Das schildert Steiner auch, also wie das so nach und nach entstanden ist. Also das ist erst, die drei Schichten sind im Grunde erst entstanden, als sich der Mond von der Erde getrennt hat. Bis daher ist Erde und Mond noch ein gemeinsamer Körper. Früher war es natürlich auch noch mit der Sonne vereinigt. Das sind dann die drei innersten Schichten. Das heißt, es hat was Sonnenhaftes. Aber Sonnenhaftes auf der Erde kann auch irgendwas sehr Zerstörerisches sein, weil das eine gewaltige Kraft einfach ist. Weil wenn aus der Erde jetzt plötzlich Sonne wird, heißt das, sie wird zerstört in der jetzigen Form. Im Grunde. Wenn die Erde so weit reif ist, Sonne zu werden wieder, dann sind es absolut positive Kräfte. Also das sind immense Aufbaukräfte auch in Wahrheit. Also das heißt, diese Zerstörungskräfte sind gesteigerte Lebenskräfte, aber die sind so stark, dass halt das kleine irdische Leben zerreißen im Grunde. Das ist es nämlich. In wohldosierter Form sind sie sogar positiv. Weil in der Schöpfungsgeschichte werden diese Asuras, also diese Nachtgeister, Finsternisgeister, Laila genannt, Nacht. Und man oft darüber gesprochen, also wenn von den Schöpfungstagen, dann heißt das, ich lese es nochmal vor, also, Elohim, also Vayikra Elohim Laor Yom, also das Licht nannten sie Tag, Velachoshek und die Finsternis Kara Laila, nannten sie Laila. Laila ist die Nacht. Und es wird Abend und es wird Morgen, geht es dann weiter. Das heißt, es gibt Taggeister, die heißen Yom, und es gibt Nachtgeister, die heißen Laila. Und wenn man schaut, welchen Hierarchien gehören die zu, es sind Zeitgeister, das sind die Urengel. Mhm. Die Schöpfungstage sind nichts anderes als große Zeitgeister da. Da sind sie. Und die haben ihr Gegenbild in den Nachtgeistern. Und die Nachtgeister sind zum Beispiel die, die, auch wenn wir schlafen in der Nacht, unseren Organismus regenerieren. Das sind also gewaltige Kräfte, gewaltige Lebenskräfte auch, die sie uns zuführen. Aber wenn die zu stark würden, dann zerreißen sie uns einfach im Grunde, dann werden sie zerstörend. Weil sie sind eigentlich absolute Sonnenkräfte, aber die jetzt in der Nacht wirken. Das sind die, die unmittelbar bei Tag wirken, kann man sagen. Und die Nachtkräfte sind aber eigentlich die Stärkeren sogar in einer gewissen Weise. Also das heißt, das mit Gut und Böse ist da sehr ambivalent. Das von sich aus sind die alle nicht gut oder böse, sondern wir als Menschen sind gefordert, sie ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Und böse wird die Geschichte, wenn es aus dem Gleichgewicht gerät. Also da haben wir natürlich eine immens schwierige Aufgabe. Und daher aber aus dem Gleichgewicht kommt es ja immer dann, wenn wir sagen, na, Ariman, den Luzifer will schon gar nicht, und nein, von Asuras gar kein Red, weg mit ihnen, sind die Widersacher. Dann ist es völlig aus dem Gleichgewicht. Dann kippt die ganze Sache und das wird keine fruchtbare Entwicklung. Natürlich umgekehrt, wenn ich von denen allen nichts wissen will, kippt es genauso. Also wir müssen ein sehr präzises Gleichgewicht herstellen und das ist für jede Sache anders irgendwo. Das ist nicht einfach zu sagen, na gut, Gleichgewicht, also lass ihn Luzifer stark ziehen und Nariman stark ziehen, dann wird es schon passen. Das kann auch genau das Gegenteil sein, dann zerreißt es mir irgendwo. Also das ist sehr differenziert, wie weit wir uns in unserem Schicksalsweg eben sehr wohl auch arimanische Kräfte, sehr wohl luziferische auch zu eigen machen müssen und sie gerade dadurch, wenn wir sie richtig einsetzen, erlösen. Letztlich. Da wird es sich gleich der Ariman. Ich glaube, ich habe es abgestellt, aber ich glaube, ich habe es eingestellt. Ich habe es nämlich untertags abgestellt gehabt und habe es jetzt eingestellt. Gib auch noch mal. Das ist schön, noch mehr. Weg damit. Also das heißt, das sind so Metamorphosen. Der Erdendampf zum Beispiel hat zu tun mit den Triebkräften, irgendwo mit den astralischen Kräften. Das sind, und zwar da auch bereits in der Art, dass er positive Triebkräfte in negative verwandelt. Also alles, was emotional positiv ist, in negatives verwandelt. Also in gewisser Weise nämlich so, dass es immer Richtung Egoismus getrieben wird. Die astralischen Kräfte sind nicht grundsätzlich egoistisch, oder weil astralische Kräfte hängen zusammen mit, wenn man es ganz grob nimmt, Sympathie, Antipathie. Also das heißt, sich verbinden mit dem Umgebenden, Seelischen, oder sich isolieren. Das ist eigentlich die Grundbewegung im Seelischen. Entweder ich verbinde mich mit der seelischen Umwelt, wenn ich das zu viel mache, zerfließe ich seelisch in die Umwelt, dann verliere ich mich seelisch einmal. Das ist das Problem. Darum gibt es eben auch die andere Bewegung. Ich isoliere mich, kann dadurch überhaupt erst seelisch zu einem Einzelwesen werden. Das ist also namentlich auch wichtig im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, wo ich jetzt nicht den Körper habe, der mich schon isoliert irgendwo von den anderen. Weil wenn ich da drüben bin, bin ich halt in der Seelenwelt letztlich irgendwo und muss mich aber bewahren können. Also das heißt, ich brauche auch irgendwo die Kräfte des Abschließens. Und die kommen sehr stark von hier. Während also alles, was astralisch im eigentlichen Sinne, astral heißt ja auch aus der Sternenwelt, das heißt kosmisch-seelisches, mich eigentlich verbinden will mit dem ganzen Kosmos. Aber das sind Kräfte, die mich trennen wollen vom Kosmos. Daher aber zum Beispiel Liebe aus Freiheit zu entwickeln, heißt, ich muss zuerst einmal getrennt sein, um aus Freiheit mich wieder verbinden zu wollen. Daher gibt es in den Mysteriendramen, da gibt es auch diese drei Seelenschwestern, Astrid, Philia und Luna. Und da gibt es aber noch die andere Philia. Und von diesen drei Seelenschwestern heißt, sie verbinden das menschliche Seelenleben mit dem kosmisch-seelischen. Also daher sind ja für alle handelnden Personen immer die gleichen irgendwo. Aber die andere Philia will das gerade trennen. Und zum Schluss im vierten Drama stellt sich heraus, dass sie eigentlich, ich bin die Liebe in dir. Weil ich muss zuerst mich als Einzelwesen gefunden haben. Sonst kann ich nicht diese Liebe, diese individuelle Liebe aus dem Ich heraus entwickeln. Dann muss ich mich erst gefunden haben als Einzelwesen. Und bewusst jetzt aus meinem Zentrum heraus die Wiederverbindung suchen. Also das heißt, die ist noch nicht da, wenn ich selbstverständlich von Haus aus mit allem verbunden bin. Und da helfen also diese Kräfte mit, auch diese Trennung herbeizuführen.
Und das auch fängt schon in Lemurien im Paradies an, gell?
Ja, absolut.
Der Luzifer,
ja,
der hat ja eine unglaubliche Aufgabe eigentlich.
Richtig.
Der trennt diese beiden Menschen von dem Hingegossensein in diesem schönen
Garten. Absolut, absolut. Und das wirkt interessanterweise ab dem Moment, also wo in der Schöpfungsgeschichte die Schilderung von der Seelenwelt hinuntersteigt ins Ätherische. Dort fängt es an, das erste Mal. Weil es ist sehr auffällig, im ganzen ersten Kapitel der Genesis ist das Wort Böse nirgendwo erwähnt. Das gibt es nicht. Im Gegenteil, es gibt immer nur das Wort Gut. Weil bei allem, was die Elohim getan haben, sagen sie nachher, und siehe, es war gut. Das ist immer. Also zuerst sagen sie, es werde dieses und jenes, dann wird geschildert, es wird gemacht. Das heißt aber auch ganz offensichtlich, dass sie es gar nicht selber machen, sondern eigentlich delegieren. Das sind ja mit dann die Jon und Leila, die das in Wahrheit ausführen, mit, was weiß ich nur, welchen Gehilfen. Aber dann betrachten sie es und siehe, es war gut. Das heißt, gut ist es dann, wenn es vollkommener Ausdruck des geistigen Impulses geworden ist, der dahinter steckt. Also etwas ist gut oder schön, das wird nicht differenziert eigentlich. Also das Wort Tov im Hebräischen heißt eigentlich sowohl gut als auch schön. Etwas ist schön, wenn es vollkommener Ausdruck des schöpferischen Geistigen ist, das es geformt hat. Und dann ist es auch gut. Also das zieht sich durch das ganze erste Kapitel durch, das heißt durchs Sechstagewerk. am siebten Tag Jarun jetzt die Elohim. Das ist bereits Anfang dann des zweiten Kapitels. Und dann kommt erst die Geschichte mit dem Garten Eden. Und der Garten Eden, schon aus dem Garten und so, ist ein Hinweis, dass das mit der Ätherwelt was zu tun hat, also mit dem Ätherischen, mit den Lebenskräften. Also das heißt, das Sechstagewerk schildert in Wahrheit, darauf weist Steiner dann auch hin, die Geschehnisse in derselben Welt. Das heißt, da wird in Wahrheit die Schöpfung einmal vorbereitet dadurch, dass in der Seelenwelt alles Nötige aufgebaut wird. Und dann bei der zweiten Schöpfungsgeschichte, wenn man will, also im Garten Eden, steigt es jetzt auf die ätherisch und dann langsam auf die physische Ebene herunter. Und da kommt jetzt erstmals das Wort Böse vor, nämlich beim Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also,
ist es so, dass dieser Baum in der Mitte steht?
Ja, ja, der hat auf jeden Fall eine ganz zentrale Bedeutung. Und das heißt, also da steht es, nicht wahr? Wie etz hachahim bedoch hagan, wie etz hadaat tovara. So. Man muss es übersetzen, ja. Der Baum des Lebens inmitten des Gartens, also zuerst der Baum des Lebens, Etz ha-Chaim, Chaim ist das Leben, Etz ist der Baum, Betoch inmitten, Hagan, Gan ist der Garten, Ve-Etz, Etz ist wie der Baum, Ha-Da'at, Da'at ist das Wissen,
ja.
Des Wissens, Tob vara, des Guten, Tob ist das Gute und Ra, das ist ein ganz vom Lautgehalt heißt das was ganz stark Triebhaftes. Ra, das ist ein wildes, urtümliches, astralisches, das ganz selbstbezogen ist, das in sich selbst kreist irgendwo. Tob, während Tob, das Wort Tob ist sehr interessant. T, sagt Steiner, und das kann man immer, das ist der Einschlag des Geistes. Und der gestaltet etwas, einen Seelenraum nämlich, der dann sogar eine Hülle kriegt mit dem Puh, Tob. Das Puh ist, es wird nämlich nicht Tob eigentlich ausgesprochen, sondern Tob. Also es ist jetzt so ein bisschen behaucht irgendwo. Also es gibt bei den hebräischen Buchstaben gibt es welche, die kann man weicher oder härter aussprechen, konturierter oder weniger konturiert. Dazu gehört dieses Bet, das Bu oder Wu, je nachdem. Es entscheidet dann nur ein Punkt im Zeichen, ob es das so oder so gesprochen wird. Und das heißt, wenn es weicher gesprochen wird, doch, ist es nur sehr, sage ich mal, durchsichtige Hülle, also, ja, die, wo dieser Einschlag des Geistes, das Geistige, durchleuchtet durch diese Hülle. Es ist was Geformtes, das aber ganz Ausdruck des formenden Geistes ist, der eingeschlagen hat. Also das heißt, das macht dieses Unvergleichliche des hebräischen Originals aus. Wenn man das Wort gut sagt, ist es zwar auch irgendwo drinnen, aber es steht ein bisschen am Kopf, da ist das T am Ende hinten. Gu ist schon so, gu hat was mit Willenskraft, mit Formen irgendwo zu tun, aber es ist nicht mehr so klar. Bei dem Wort Tob ist es ganz klar und das nimmt das auf, was im Wort Parashit auf andere Weise wieder drinnen ist. Weil da ist das in der Großen, da ist noch halt mehr drin, da ist das Sch drinnen, das Sch ist einerseits Feuerkraft, andererseits aber in die Gestaltung schießend.
Ja.
Also da steckt unheimlich viel drinnen in jedem Wort. Also das heißt, aber da sind die Kräfte, die mehr mit dem Ra zu tun haben. Also das heißt, mehr mit dem Bösen, wenn man so will, also mehr was so in sich kreisende astralische Kräfte sind, die sich in sich selber abschließen wollen und eben nichts Geistiges aufnehmen von außen, die sich selbst genug sind. Also der Unterschied zwischen den guten Seelenkräften und den schlechten ist auch neben dieser Abschließung auch, das eine lässt was Geistiges herein und bringt es zum Ausdruck und das andere wehrt gerade den geistigen Einschlag ab und sagt, ich bin mir selber genug, ich will da nichts, da soll nichts reinkommen. Und das hängt ein bisschen also mit diesen Kräften des Erdendampfs zusammen. Und jetzt schaut euch das an, wie das mit unseren Wesensgliedern zusammenhängt. Physischer Leib mit der mineralischen Erde, da bin ich mir sicher, dass das zusammenhängt. Der Ätherleib sehr deutlich mit den Kräften der flüssigen Erde bzw. dem Todesbezirk. Das sind, nicht, unser Ätherleib hat beide Kräfte. Einerseits die kosmischen, aber er braucht auch die das sozusagen eingrenzen irgendwo. Das heißt, die notwendige Abtötung bringen, dass es überhaupt ein Ätherleib wird und nicht die ganze Ätherwelt. Mhm. Weil im Grunde da, das ist die Ätherwelt dann hinauf und dann kriegt man keinen einzelnen Ätherleib irgendwo haben. Also wir brauchen diese Kräfte. Und ähnlich ist es beim Astralleib. Es wäre kein Astralleib, wenn nicht diese Kräfte wären, die es begrenzen und das zusammenziehen sozusagen, weil sonst wäre das die Astralwelt. Dann wäre unser Astralleib so groß wie die ganze Astralwelt. Aber dann hätten wir es unheimlich schwer, uns selbst zu finden irgendwo. Wenn wir seelisch mit dem ganzen Kosmos letztlich zusammenfließen.
Also wie ein gestaltliches Widerlager.
Ja, genau.
Ja. Wirken diese Schichten.
Wirken diese Schichten, ja, genau. Mhm. Genau. Und jetzt gibt es natürlich dann aber Zusammenhänge, je nachdem, wie wir an unserem physischen, na, fangen wir mal an, Astralleib, weil das ist am zugänglichsten irgendwo. Obwohl man am physischen Leib durchaus auch arbeiten halt nicht sehr bewusst, aber eben gerade durchs Denken. Weil das Denken formt das Gehirn. Also das heißt, wenn wir nur sehr starres Denken entwickeln, weil es werden zwar keine neuen Gehirnzellen mehr gebildet, aber es werden Nervenverbindungen gebildet. Das weiß heute auch schon die Gehirnforschung, also gerade die weiß es. Und wenn diese einseitig ausgebildet werden, indem wir immer wieder dieselben starren Gedanken denken, dann werden halt gewisse Verbindungen sehr ausgeprägt und das Gehirn wird relativ steif. Mhm. Was mit auch eine Rolle spielt bei Demenz und solchen Geschichten. Also, weil das dann unheimlich anfällig wird. Lebendiges Gehirn kann ausgleichen. Das gewohnt ist, das immer wieder umzubauen sozusagen. Kann leichter ausgefallene Gehirnzellen durch andere ersetzen und durch neue Verbindungen. Wenn man in dem ungeübt ist, dann wird das fatal. Und es ist interessant, es gab, fällt mir jetzt ein, ich weiß nicht wo, das war eine Nonne, war das. In unserer Zeit, also, die war schon sehr alt, war Bibliothekarin. Und die war das wandelnde Verzeichnis dieser Riesenbibliothek. Die hat sofort gewusst, ja, das ist das Buch, das steht in dem Gang, dritte Reihe von oben, ungefähr das fünfte Buch von links und schaut so und so aus. Und die ist dann hochbetagt verstorben und die hat das wirklich bis zum Schluss, also war das ganz Ding drauf. Und dann sind sie drauf gekommen bei der Autopsie, dass das Gehirn also weitgehend schon abgebaut war. Das heißt, schwere Demenzerscheinungen eigentlich von der Gehirnstruktur her. Also es waren unheimlich viele Bereiche zerstört und trotzdem war die alles andere als dement. Also das heißt, die ist mit ganz wenig Hirn ausgekommen, aber war offensichtlich so flexibel, dass sie das Wenige, das noch da war, perfekt nutzen konnte. Und wenn man nur immer steif denkt, dann fällt das halt irgendwann aus und dann war es das halt dann irgendwo. Weil man nicht gelernt hat, sozusagen auszugleichen, auszuweichen irgendwo. Also da gibt's viele Dinge. Also von dem her ist überhaupt geistige Beweglichkeit ein Gesundheitsgebot geradezu. Also von wirklich körperlicher und geistiger Gesundheit. Und das heißt aber, auf der Ebene arbeitet man eigentlich sehr deutlich am physischen Leib auch.
Und man könnte das ja sogar doch mitkriegen.
Oder? Man könnte das mitkriegen. Ich meine, wir arbeiten natürlich gerade auch, wenn wir heute, wir leben im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Die Bewusstseinsseele hängt mit der Verwandlung des physischen Leibes zusammen und die spielt sich am stärksten da ab. Sie spielt sich letztlich auch im ganzen Organismus ab. Also zum Beispiel Gedächtnisbildung. Gedächtnis lebt eigentlich im Ätherleib vor allem. Also das heißt, das in den Formen des Ätherleibs. Aber wirkt auch gestaltend letztlich bis ins Physische hinein an den verschiedenen Organen. Ich sage immer, die Runzel, die wir da hineinschreiben. Darum hängen verschiedene Erinnerungsgedanken auch zusammen mit verschiedenen Organen. Also abstrakte Gedanken mehr mit der Lunge, moralische Gedanken mit der Herzgegend irgendwo. Und das hat tatsächlich einen gewissen gestaltenden Einfluss auch auf die Organe selbst. Also auch da bauen wir bis ins Physische hinein. Und zwar eben gerade jetzt, heute, in der Zeit, in der wir stehen, wo wir die Bewusstseinsseele entwickeln. Also das ist gar nicht so wenig, was wir da tun. Und da kann man viel falsch machen auch. Und das wird viel falsch gemacht. Das Denken hat einen Einfluss auf den Ätherleib. Natürlich auch, weil eigentlich die lebendige Denktätigkeit findet ja im Ätherleib statt. Das heißt, namentlich im Äthergehirn oder sogar weitergehend. Und erst dann spiegelt sich's am Gehirn und fängt an, das Gehirn zu formen und Gott. Dort, wo die Äthertätigkeit eigentlich am physischen Gehirn erstirbt, leuchtet das Bewusstsein auf. Dadurch werden uns die Gedanken bewusst. Im Ätherischen selber bewusst zu werden, wäre der nächste Schritt. Das heißt, zu spüren, wie sich die Gedanken im Ätherischen bilden. Weil natürlich der Ursprung kommt immer da, vom Ich irgendwo. Also man kann nicht sagen, Gedanken sind Ätherformen. Das sind sie in gewisser Weise, aber die kommen nicht aus dem Ätherischen selber, sondern werden impulsiert vom Ich, gehen über den Astralleib und dann bilden sie Formen im Ätherleib. Und die werden uns normalerweise auch noch nicht bewusst, aber wenn sie dann anfangen, ins Gehirn einzugreifen und dort im Grunde zum Stillstand gebracht werden, dann wachen wir auf dafür. Wenn wir ein Stück früher aufwachen, sind wir im ätherischen Erleben.
Sind wir dann im Lichtäther oder wo sind wir dann?
Wir sind im Lichtäther, im Klangäther auch vor allem. Durchaus auch im Klangäther. Es ist steigerbar. Also wenn wir im Lichtäther aufwachen, hängt es damit zusammen, dass wir dann ein bildhaftes Denken letztlich bis zu Imaginationen hin bekommen. Wenn wir im Klangäther aufwachen, dann fangen wir an, die Sphärenharmonie zu vernehmen. Das heißt, wir kommen in Inspiration in die Gegend hinein. Und höchste Form ist dann der Lebensäther. Das hinge dann mit Intuition auch zusammen. Insofern sich es eben auf der ätherischen Ebene jetzt spielt. Aber da haben wir das eigentlich als Werkzeug. Das heißt, da brauchen wir in dem Sinn den physischen Leib nicht mehr. Wir brauchen ihn dann nur, natürlich um es kommunizieren zu können, um es irgendwem zu schildern, brauche ich natürlich den physischen Leib und dann brauche ich auch die, wie soll ich sagen, sinnlichen Bilder, um es zu beschreiben. Weil wenn ich sage, schon wenn ich sage, ich sehe die Aura und sehe sie in der Farbe, ist das ja nicht, wie wenn jetzt irgendwelche LED-Lampen da herumleuchten, also mehr physisches Licht, sondern es ist ein Erleben, das mit dem, was ich dabei empfinde, nur vergleichen kann mit der Farbe Blau jetzt oder Violett oder sonst wie. Es ist ein passender Ausdruck, wenn man beiden gegenüber dieselbe Empfindung irgendwo hat, aber man sieht nicht einfach jetzt einen violetten Scheinwerfer oder so sozusagen. Das ist es nicht. Aber wenn ich es kommuniziere, sage ich halt dann gut, die Aura ist lila oder sonst wie. Als Hilfsmittel. Aber das muss einmal halt bewusst bleiben, weil sonst ist es mehr eine Halluzination, die ich habe. Also an diesen drei Ebenen arbeite ich, also indem ich am physischen Leib, Ätherleib, Astralleib arbeite. Und also der Erdendampf hängt dann mit dem Astralleib zusammen, der Ätherleib mit der flüssigen Erde und der physische Leib mit der mineralischen Erde. Schwierig, also wo immer schwer tun, es gibt halt keine Angaben dazu, ist jetzt die mittlere Ebene, die mit den seelischen Wesensgliedern zusammenhängt. Ich bin mir noch immer nicht sicher und es gibt vielleicht auch keine ganz eindeutige Zuordnung. Also eins ist sicher, die Fruchterde hängt mit den Ätherkräften wieder zusammen, im positiven Sinn, und die hängt sicher mit der Verstandes- und Gemütsseele zusammen. Also die Mitte hängt mit dem zusammen, weil Verstandes- und Gemütsseele sind wieder verwandelte Ätherkräfte, die sich, wie sage ich das jetzt am verständlichsten, Seelenkräfte sind immer etwas Astralisches. Alle drei. Aber die Seelenkräfte der Empfindungsseele, also die hängt ja mit den Empfindungen, auch mit der Sinneswahrnehmung zusammen, die entstehen unmittelbar dadurch, dass das Ich allerdings unbewusst verwandelt auf den Astralleib einwirkt. Dadurch entsteht aus einem Teil des Astralleibes die Empfindungsseele. Daher kann man die zwei auch zusammenfassen bis zu einem gewissen Grad.
Und das Widerlagern, wo das bewusst wird, ist schon im physischen.
Ist schon im physischen, ja. Dass es uns überhaupt bewusst wird, brauchen wir das alles da dazu, dass es überhaupt bewusst wird. Das stimmt, also nur mit dem alleine wird es uns nicht zu Bewusstsein kommen. So, jetzt wird es spannend bei der Verstandes- und Gemütsseele. Die entsteht dadurch, dass das Ich unbewusst, das heißt unbewusst für unser irdisches Ich nämlich, also für unser Alltags-Ich, am Ätherleib arbeitet. Das heißt an den Lebensgewohnheiten, an den Lebenskräften eben arbeitet. Und diese Verwandlung sich jetzt aber spiegelt im Astralleib oder abdrückt im Astralleib. Weil die Verstandesseele ist genauso Bestandteil des Astralleibes wie die Empfindungsseele. Mhm. Also die Verstandesseele ist nicht was Ätherisches, sonst wäre es keine Seele. Mhm. Seele ist immer im Astralischen. Mhm. Das heißt, aber die Verwandlung des Ätherleibs, die sich ausdrückt im Astralleib, das ist die Verstandesseele. Und mit der hängt sicher die Fruchterde zusammen. Also die hat positive formende Ätherkräfte. Also es ist also ein gewisser Rhythmus mit was aufbauendem, sehr stark abbauendem, zumindest was die Ätherkräfte betrifft.
Du Wolfgang, was steht neben der Fruchterde blau?
da steht Ahriman. Da steht Ahriman.
Ja.
Weil namentlich, das bezieht sich eigentlich auf die nächste, auf die Feuererde.
Ja.
Und nächstes, die Bewusstseinsseele entsteht dadurch, dass das Ich unbewusst am physischen Leib arbeitet. Also zum Beispiel das, was wir dauernd im Gehirn umbasteln. Das wir aber nicht direkt spüren. Wir spüren nicht, dass da dauernd neue Verbindungen passieren. Aber und diese Tätigkeit spiegelt sich wieder im Astralleib wieder, und das erleben wir. Und das ist die Bewusstseinsseele. Und ich bin mir jetzt einfach nicht sicher, wo was da dazugehört. Ich bin mir sicher, dass die dreine Mitte mit den seelischen Wesensgliedern zu tun hat. Die Frage ist, wenn es Schema schön ginge, müsste das sein, da die Empfindungsseele und Verstandesseele, das passt, und das unten die Bewusstseinsseele. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nur über das sicher.
Ja.
Weil die hat zum Beispiel, die Wassererde heißt auch Formenschicht. Sehr stark. Steiner sagt sogar, hier ist der Ursprung der ganzen irdischen Materie. Die Formenschicht schaut so aus, dass so eine Art Negativbild der physischen Substanzen gebildet wird. Also wenn ein Kristall da ist, ist das wie eine Hohlform. Also dort, wo der Kristall ist, ist gerade nichts, und es umschließt diese Form. Er sagt sogar, das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem sogenannten unteren Devachan, mit dem Kontinentalgebiet der Geisterwelt, die nämlich auch genau dasselbe hat. Dort sind also die Gedanken, wenn man so will, die physische Welt formen, also die mineralische Welt formen. Und das ist so die untersinnliche, unterirdische Variante davon. Also das heißt, daraus könnte man sagen, der Bereich hat auch sehr stark zu tun, was mit dem nach unten gespiegelten Devachan, also das heißt, geistige Welt im engeren Sinn, und zwar die geformte geistige Welt, also wo geformte Gedanken sind. Kann man sagen, die Welt der geformten Gedanken, aber ins Unterirdische gespiegelt. Das ist wahnsinnig schwierig. Das ist nämlich wirklich schwierig, weil jetzt reden wir von also Devachan, geistiger Welt. Was ist das da drüben jetzt? Drüber wieder. Das wäre dann eigentlich die ins Untersinnliche gespiegelte Astralwelt insgesamt. Das, aus manchen Schilderungen von Steiner kann man das herauslesen, dass das die gespiegelte Astralwelt ist, die gespiegelte untere geistige Welt, die gespiegelte obere geistige Welt. Also wo nicht die ausgeformten Gedanken sind, sondern sozusagen die Keimpunkte der Gedanken. Allerdings, wieso ist das jetzt ätherisch? Wieso ist das mineralisch? Wieso ist das astralisch? Das führt also auf einen unheimlich komplizierten Zusammenhang, weil es kann zum Beispiel sehr wohl im Astralleib ein Bereich sein, der das astralische Urbild des Ätherleibs ist oder sogar des physischen Leibes. Weil wenn man die Schöpfungsgeschichte lesen, zum Beispiel den ersten Schöpfungstag, spielt sich alles im Astralischen ab. Da werden aber die Formen aller späteren physischen Dinge trotzdem vorbereitet. Sie leben aber als seelisches Bild. Es ist vielleicht verständlich jetzt so, wie bei uns, wenn wir einen Plan für irgendwas machen, wir entwerfen uns im Seelischen ein Bild davon. Weiß ich nicht, Bild von irgendeinem Apparat, den wir bauen, oder irgendeiner Skulptur, die wir machen wollen. Dann lebt dieses als seelisches Bild in mir, ist aber natürlich noch nicht die fertige Statue, die ich dann machen werde. Und ähnlich fürs Ätherische. Also das heißt, und so geht es auf allen Ebenen. Es kann in der geistigen Welt als Gedanke, der Gedanke von etwas Seelischem leben. Mhm. Und, oder der Gedanke von etwas Lebendigem. Mhm. Oder der Gedanke von etwas Physischem. Also daher sind diese Schemen immer sehr mit Vorsicht zu lesen, was jetzt gerade gemeint ist.
Und wenn du jetzt sagst, also du hast jetzt gesagt Gedanke,
ja.
Das heißt, es hat schon eine geistige Substanz.
Ja. Ja, ja, es hat eine geistige Substanz, in der vorgebildet ist, aber jetzt schon was Seelisches ja. Zum Beispiel. Oder was Ätherisches, mhm. Wie auch immer. Also, wobei jetzt wieder, es gibt den von Steiner wieder nur die Aussage, die Formenschicht ist eigentlich vergleichbar diesem, dieser untersten Schicht, die kommt in ein Nachtkontinentalgebiet des Geisterlandes, also des Devachans. Über die anderen sagt er wieder nichts. Das muss man sich jetzt selber zusammensuchen und dann stimmt es mit der Zahl wieder nicht, weil, weil da gibt es 7 Bereiche, da habe ich jetzt dann 6 insgesamt, wenn ich Oberes und Unteres zusammennehme, da muss ich schon künsteln, da muss ich die Trennlinie irgendwo als Mitte nehmen. Also, aber es muss einmal bewusst sein, dass die Schemata sind unsere menschlichen Schemata. Es gibt weder im geistigen noch in Wahrheit auch nicht im physischen draußen überall diese Demarkationslinien, wo man sagt, ich grenze ab, da und da. Es ist eine Hilfe für uns, das Bewusstsein auf bestimmte Aspekte zu konzentrieren. Und wenn es uns dafür dient, dann ist es gut, aber man darf ja nicht sie klammern da. Also eigentlich muss man jetzt dann den Schwamm nehmen.
Und diese geistigen Wesen, die reichen ja einander, wie der Goethe das sagt, ihre goldenen Kübel.
Ja, ja, genau.
Und wieder runter.
So ist es, ja.
Und das ist selten so ganz.
Richtig, ja, ja. Nein, also das heißt, jedes Schema hat seine Einseitigkeit und seine Grenzen. Also. Spannend wird es dann noch bei den geistigen Wesensgliedern, die entstehen dadurch, dass das Ich jetzt ganz bewusst den Astralleib verwandelt. Also da sollten wir langsam anfangen. Das heißt, unsere Triebkräfte bewusst, ganz bewusst zu formen, in den Griff zu kriegen, zu leiten. Dann gehen wir über von der Bewusstseinsseele bereits zum Geist selbst. Also an dem arbeiten wir eigentlich in Wahrheit jetzt. Also namentlich, wenn wir uns mit geistigen Dingen ernsthaft arbeitend beschäftigen, dann arbeiten wir am Geist selbst. Das heißt an der bewussten Verwandlung des Astralleibes. Was später mal intensiver erfolgen wird, bewusstes Arbeiten am Ätherleib gibt den Lebensgeist. Ich habe das schon öfters einmal erwähnt, also um zurückzukommen einmal aufs Geist selbst, wenn diese Arbeit abgeschlossen ist, irgendwann einmal, sind wir in der Lage, aus dem Nichts heraus einen Astralleib zu schaffen. Während wir jetzt für die Inkarnation angewiesen sind auf die astralischen Kräfte, die vorhanden sind. Was mit der Punkt ist, da wir heute durch die Entwicklung sehr belastet sind, es heute einfach ein immer größeres Problem wird mit dem Astralleib. Weil das sind einfach sehr korrumpierte Kräfte, die wir da aufnehmen. Das heißt, die Verkörperungsbedingungen werden bezüglich des Astralleibes immer schlechter. Und wir können das nur überbrücken dann einmal, wenn wir wirklich Geist selbst entwickeln, weil dann sind wir nicht angewiesen auf die vorhanden sind, sondern wir schaffen sie aus dem Nichts, so wie Astralisches überhaupt einmal entstanden ist, aus dem Nichts. Und
das heißt, das tun wir dann schon aus dem höheren Ich.
Aus dem höheren Ich, ja. Mhm. Ja, ganz genau. Und zweites, wir können dann auch erst das Negativ-Seelische wirklich auflösen. Weil die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, bedingt immer die Fähigkeit, erst das aufzulösen. Und das ist ja das, was Steiner so großartig schildert in den Vorträgen der das 5. Evangelium, wo er schildert, wie der Jesus, eben noch der Jesus, noch nicht der Christus, wie der zu den Essenern kommt und sieht, dass da eine geistige Gemeinschaft ist, die strebt, die bestrebt ist, auch sich zu läutern, also zu reinigen, das Astralische als Vorbedingung, wie aber dadurch gerade die ausgeschiedenen negativen Seelenkräfte eigentlich dem Volk umliegend aufgelastet werden. Die verschwinden nicht einfach. Die sagen nicht, wir sind jetzt weg, sondern die bleiben da. Und in vorchristlicher Zeit gab es keine andere Möglichkeit, als im Grunde die Hochentwicklung einer kleinen Zahl von Menschen, die dadurch aber den anderen diese ganzen negativen Seelenkräfte aufladen irgendwo. Und erst wenn das Ich eben wirklich ganz da angekommen ist, kannst du die Arbeit beginnen, Geist selbst zu entwickeln und das heißt das Negative auch auflösen und zu ersetzen durch neues Seelisches, das quasi aus dem Nichts geschaffen ist. Und so wird später mal mit dem Lebensgeist bezüglich des Ätherischen möglich sein und im höchsten Sinne Geistesmensch Erschaffung des Physischen letztlich aus dem Nichts. Und diese hohen Kräfte haben ja Spiegelbilder da unten. Da ist es wieder relativ deutlich, also der Zersplitterer hängt wieder mit den letztlich Ätherkräften zusammen, wo aus der Urpflanze dann die Einzelpflanzen werden und so weiter. Der Erdenspiegel hängt mit dem Geist selbst zusammen, mit diesen Kräften, mit den astralischen Kräften. Das Astralische hat sowieso immer die Eigenschaft, alles, schildert Steiner öfter, alles umzudrehen. Irgendwie im Astralischen liest man sozusagen alles verkehrt.
Fängt das nicht schon beim Ätherischen an?
Richtig ist es erst im Astralischen.
Nicht im Ätherischen, dem oberen, schon gereinigten Teil?
Naja, im oberen fängt es an, weil sich das mit dem Astralischen letztlich überschneidet. Da gibt es eine Überschneidung. Das untere Astralische überschneidet sich mit dem oberen Ätherischen. Ja. Und das heißt, dort beginnt es bereits. Und im Astralischen ist immer, weil es ist ja auch der Zeitstrom, im Astralischen kommt er aus der Zukunft uns entgegen. Im Physischen geht es in die andere Richtung und eigentlich im Ätherischen ist es in der Schwebe im Grunde. Daher komme ich eigentlich durch die Zeitlosigkeit letztlich. Oder kann mich frei bewegen in der Zeit, sagen wir es so. Zum Raum wird hier die Zeit, wie es im Passivfall so schön ist.
Gordon sagt das.
Bitte? Ja, genau. Genau. Und so wie man es eben auch nach dem Tod des erlebtes Lebenspanorama, also wo man den Überblick dann über das Leben hat und sich eigentlich frei bewegen kann.
Das ist so interessant beim Parsifal, gell? Der Parsifal, der hat die Wahrnehmung davon.
Ja.
Und spricht seine Wahrnehmung aus. Mir wird jetzt so ganz leicht.
Ja.
Der Gurnemanns gibt den Begriff dazu.
Richtig, ja. Richtig. Ja, er empfindet es total, aber er kann es nicht.
Er kennt es noch nicht als
begrifflich kann er es nicht fassen, ja. Stimmt.
Na, er sagt ja auch, ich weiß es nicht.
Na, ja.
hat ja den Namen.
Ja, richtig.
Wie heißt du?
Ich weiß es nicht. Richtig, ja, richtig.
Also das wäre eine Formel.
Ja, ja, absolut, ja, ja. Da muss er sich erst durchentwickeln. Von der Dummheit über den Zweifel ja, ja. zur Selde.
Ja. Ja.
Letztlich.
Du, ich habe den Eindruck, bei dieser Wassererde, Fruchterde und was da noch
ja.
da ist, da
Feuererde.
Ist so, ja, da ist ein solcher Wirbel in
ja, ja, da geht es unheimlich zu. Also, ist ja interessant, können wir das noch vergleichen mit den Schichten des Inferno in Dantes göttlicher Komödie, wenn wir sich damit beschäftigt haben. Also da ist zum Beispiel die Feuererde, das ist überhaupt diese schreckliche Stadt Dies, wo die Ketzer in den glühenden Särgen leiden und kochen und da sind ja. alle möglichen Teufel rundherum und da haben sie große Schwierigkeiten überhaupt da reinzukommen. Dort, also das ist ein sehr heftiges Ding und das sagt dem Steiner lustigerweise die Feuererde dort, die Stadt Dies sozusagen, das ist die Burg Ahrimanns. Die Feuererde. Und von da kommen dann, werden impulsiert auch letztlich Erdbeben, was wirklich die Erde erschüttert auch. Oder Lava-Katastrophen, Vulkankatastrophen. Aber natürlich ist das nicht die Lava dort. Das ist was rein Astralisches. Oder eigentlich, wenn wir gesagt haben, das ist schon das verkehrte Devachan, ist es das Gedankenbild von etwas Astralischem, um es genau zu sagen.
Bei den oberen Hierarchien ist in ihrem, die Fruchterde.
Ja.
Sind das im oberen, in der oberen Hierarchie?
Ja, naja, da müssen wir schauen. Also die Geister der Form hängen einmal mit der Wassererde zusammen, das stimmt ja genau mit der Schöpfungsgeschichte, weil ja. der Geist der Elohim schwebte über den Wassern.
Ja.
Die gehören zusammen. So, jetzt ist da über die Geister der Bewegung mit der Fruchterde.
Genau.
Das sind die Metamorphosen eigentlich ja. machen. Und dann haben wir die Geister der Weisheit mit dem Ahriman als Gegenbild.
Und
mit dieser arimanischen Intelligenz.
Ja.
Das ist das Gegenbild.
Und irgendwo sagt er auch, dieser Ahriman, bevor ja. er so korrumpiert wurde oder sich selbst ja. korrumpiert hat, er ist ein hoher Geist der Weisheit.
Ja, ja, ja. Ja, ja, das passt sehr gut zusammen. Und die werden halt dann Throne, Cherubim,
ja.
Seraphim. Also das heißt, da geht es dann schon sehr weit in kosmische Weiten, das Spiegelbild, das sich da ganz eng zusammenzieht. Aber das passt natürlich auch durchaus wieder zum Erdgehirn dazu, aber auch bei uns ist es ja nichts anderes. Schaltensteiner, bei der Geburt wird das Gehirn eigentlich sozusagen, wenn man so modern programmiert, durch den ganzen Kosmos, durch die Konstellationen, die da sind.
Mhm. Ja.
Also das hängt mit dem ganzen Kosmos zusammen, das hängt zweifellos bei der Erde genauso zusammen. Und die Seraphim sind aber die wirklich alle Sternensysteme miteinander verbinden irgendwo. Also die ragen weit über unser Sonnensystem hinaus, sind schon die Cherubim, sind die Tierkreiswesenheiten und die gehen noch über das hinaus eigentlich. Also die umfassen wirklich das Ganze. Soweit man dafür überhaupt noch im Sichtbaren eine Korrelation hat irgendwo.
Und durchdringen das Ganze mit ihrer Liebe.
Ja.
Die Seraphim.
Ja, richtig. Richtig. Ja, soweit einmal eine grobe Skizze. Nächsten Dienstag werden wir dann einen Weihnachtsvortrag machen. Ich bin noch am Überlegen, wie genau. Es wäre schade, wenn wir das irgendwie anknüpfen können, durchdringen, verbinden. Mal schauen.
Ich hätte eine Idee dazu.
Ja.
Der Fünfstern,
ja,
der steht jetzt dort als das Zeichen des Menschen.
Mhm.
Es gibt aber auch den Sechsstern.
Ja.
Könntest du darüber,
mhm,
was sagen?
Ja.
Wie, ja.
Mhm.
Diese Sterne. Der Fünfstern und der Sechsstern.
Mhm.
Und dann gibt es ja auch noch den Siebenstern.
Richtig. Richtig.
Mhm.
Gut.
Sogar die Sieben-Sterngasse.
Genau, genau. Wir waren jahrzehntelang in der Sieben-Sterngasse, genau.
Es ist nicht zufällig auch noch der siebte Bezirk, oder?
Ja, ja. Oh ja, 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 doch, doch, ja, ja, ja.
Na bitte.
Mensch, den schon. Naja, gut. In diesem Sinn sage ich für heute danke.
Ja, danke. Danke.